ARD.
Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag oder Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Hier Fakt ab, eine Woche Wissenschaft mit dieser Woche mir gegenüber
Sina Kürz.
Und die Stimme, die ihr gerade schon hört, ist von Julia Nestern. Hallo zusammen. Wir haben mal wieder geguckt, was uns so an wissenschaftlichen Sonderbarkeiten,
ja.
Allein wie ich das sage, ist schon sonderbar,
ja.
Auf den Tisch gekommen ist bei uns in der Redaktion die Woche. Kuriose Forschung, sonderbare Forschung, lustige Forschung, manchmal auch traurige Forschung. Wir denken uns was Lustiges dazu aus. Und ein großer Punkt für uns sind ja jedes Jahr, wir erwarten sie mit großer Spannung, die Ig Nobelpreise.
Ja. Kuriose, preisgekrönte Forschung ist es dann ja sogar.
So, genau. Da geht es ja darum, so eine satirische Auszeichnung, ne, die Nobelpreise kommen ja noch, um wissenschaftliche Leistungen zu ehren, die erst einen zum Lachen und dann aber doch auch zum Nachdenken bringen, wird immer in Boston verliehen. Ist eine crazy Veranstaltung. Also ich finde es jedes Jahr absurd, was für eine Performance dahingelegt wird. Es ist immer... Also Papierflugzeuge spielen eine Rolle. Dieses Jahr war es ein alter Mann, der sich als kleines Mädchen verkleidet hat, der zwischendurch auf die Bühne kommt und sagt, hört auf, es langweilt mich, wir brauchen das nächste Thema. Also es lohnt sich da mal reinzugucken, aber vor allem die Themen lohnen sich auch. Und ihr habt abgestimmt und einer der Gewinner der diesjährigen Fakt-Up-Selektion der Ig Nobelpreise ist, Sina?
Der Engineering Design Prize, und zwar für, ich sag mal auf Englisch, for studying how foul-smelling shoes affect the good experience of using a shoe rack. Also wie stinkende Schuhe die Experience beeinflussen von einem Schuhregal.
Ob es den Schuhregalmarkt beeinflusst,
ja.
Wie viele stinkende.
Genau, also es ging um Schuhregale und was stinkende Schuhe, die Beziehung, die man zu einem Schuhregal hat und wie man vielleicht ein Schuhregal auch optimieren könnte, um eben diesen foul-smelling Schuhgeruch irgendwie loszuwerden. Wunderbares Thema, habe ich mir gerne angeguckt. Julia, wo stehen bei dir die Schuhe zu Hause?
In einem Schuhregal aus alten Weinkisten im Flur.
Aber im Flur drinnen, ne? Also das ist jetzt nicht außerhalb.
Ja, innerhalb der
nicht
Wohnung.
Im Treppenhaus.
Außerhalb Brandschutz.
Ah ja, klar.
Mhm.
Ach, dumme Idee, stimmt. Genau, also Schuhregal drin. Ist es ein geschlossenes Schuhregal oder offen?
Offene Weinkisten.
Ah ja, offene Weinkisten. Okay, es ist ja nicht mal ein Schuhregal.
Korrekt.
Design. Genau, also zwei indische Forscher haben sich mit diesem tollen Thema beschäftigt. Wir waschen ja alle unsere Klamotten, im besten Fall relativ regelmäßig, aber wer wäscht wie oft seine Schuhe, wenn sie dann genutzt sind und anfangen, Gerüche zu entwickeln? Dafür sind ja bestimmte Bakterien verantwortlich, die sich dann irgendwann da drin ansammeln und dann hat man eben diesen schönen, stinkende Schuhgeruch. Genau, im Paper übrigens immer benannt als Smelly Shoe Problem, was ich sehr, sehr süß finde. So, die beiden haben erstmal in der Studie einen Fragebogen sich ausgedacht. Damit kann man ja immer starten, ne? Den ich mir auch angeschaut habe, wo gefragt wurde, welche Schuhe trägst du gerne? So ein Online-Fragebogen wurde halt von Studis von der Chief-Nadar-Universität dort ausgefüllt, 150 Studis waren es, glaube ich, ungefähr. Alter, Geschlecht und so weiter wird abgefragt und dann eben, was für Schuhe trägst du gerne? Wie lang trägst du deine Schuhe an einem regulären Arbeitstag? Trägst du Socken? Aus welchem Material sind die Socken? Also so einfach alles durchgefragt. Und natürlich auch die Erfahrungswerte. Wie oft bist du mit Stinkeschuhen konfrontiert in deinem Alltag? Also das ist das Tolle an diesen Studien von Ig Nobel. Es wird alles eben sehr präzise abgefragt und sich angeschaut. Und es geht halt einfach um stinkende Schuhe. Es ist wundervoll.
Okay, Sina, jetzt will ich aber wissen, wie oft wirst du in deinem Alltag mit Stinkeschuhen konfrontiert? Du bist ja aus einer WG ausgezogen.
Mhm, ja, gar nicht so oft tatsächlich. Also ich hab auch natürlich, denkt man seine eigene Erfahrung, ich habe gar nicht so oft das Problem mit stinkenden Schuhen. Aber ich saß noch letzte Woche in der Bahn von einer Dienstreise zurück und zwar aus Berlin und das ist eine ziemlich weite Strecke bis zu mir nach Hause und ich will eigentlich immer meine Schuhe ausziehen in der Bahn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keinen Bock, in meinen Schuhen zu sitzen.
wie oft ich dafür Instagram-Posts sehe von anderen Leuten, die sagen, wie widerlich, es hat schon wieder meine Sitznachbarin die Schuhe ausgezogen. Ja,
genau, deswegen kann ich das nicht. Ich gucke halt, wie viele Leute sind da, wie ist der Abstand, wenn jemand neben mir sitzt, auf gar keinen Fall ziehe ich meine Schuhe aus. Wie weit sind die Leute entfernt und wie weit sind die Leute entfernt, die essen? Es gibt ja immer Leute, die irgendwie so Snacks dabei haben, ne? Und dann versuche ich das auch wirklich abzupassen. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich komme voll vom Thema ab, egal. Ich mache dann erstmal die Schuhe auf, die Schnürsenkel, dass die sich so ein bisschen öffnen, weil ich denke, vielleicht kann ich das langsam machen, dass nicht sofort so diese Bombe kommt, sondern dass man...
Wie wenn man langsam pupst und es nicht so stinkt. Weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht.
Und dass ich erstmal mit den Hacken so rausgehe und die Zähne erstmal noch drin lasse. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Egal.
Sina, zurück zur Studie. Haben wir eine Lösung?
Genau, also in dem Fragebogen ging es auch noch um Produktabfragen, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt zumindest in Indien, ich habe jetzt hier in Deutschland nicht so viele Produkte gefunden, einen Wahnsinnsmarkt an Produkten gegen stinkende Schuhe. Das sind so bestimmte elektronische Einlagen, die du auch wirklich da so reinlegen kannst und die dann die Schuhe lüften oder vielleicht noch irgendein Zeug mit aussprühen, was die Schuhe dann einfach ein bisschen weniger smelly macht. So Methoden wurden auch abgefragt. Zum Beispiel wurde gefragt, was machen Sie gegen Ihre stinkenden Schuhe? Waschen Sie sie, kaufen Sie neue oder legen Sie einen Teebeutel rein? Eine Methode, die ich nicht kannte, aber why not? Mhm. Naja, also all das wurde abgefragt. Dann wurde sich eben damit beschäftigt, dass Schuhregale irgendwie, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, wenn man einfach das Schuhregal dazu nutzt, um diese Gerüche loszuwerden. Also ein Schuhregal-Design, was den Geruch eindämmt, sodass man auch eben, wie es der Titel sagt, eine gute Erfahrung mit dem Schuhregal hat und nicht immer denkt, ah, Schuhregal, i.
Okay, also was stelle ich mir statt meiner Weinkisten zukünftig besser in den Flur?
Du kaufst dir eine UV-Lampe in einer bestimmten Wellenlänge. Das ist das, was die sich da ausgedacht haben. Deren Schuhregal-Design-Empfehlung war, die haben ein Schuhregal aus Pappe gebaut. Ich weiß jetzt nicht, wo hier der Punkt Design ungefähr ist, denn es sah wirklich nicht gut aus, war einfach aus Pappe gebaut. Sieht aus wie so ein halbes Dreieck einfach. Dann haben die da die Kabel gucken raus.
Klassische WG von Ingenieuren.
Ja, wahrscheinlich. Also. So sehen die dann aus. Da gucken noch die Kabel raus, da ist halt so eine kleine UV-Lampe drin. Haben die UV-Lampe auch in der Nähe der Zehen angeordnet, weil da wohl die meisten Bakterien sind. Und UV-Licht, ne, in einer bestimmten Wellenlänge, tötet eben Bakterien ab. Dafür.
Und das kommt durch die Schuhe durch?
Ja, das habe ich tatsächlich in der Studie nicht richtig lesen können im Paper. Also sie haben den Kasten da einfach einmal abgebildet. Ne? Ich konnte sehen, die Kabel gehen da irgendwie rein. Kann sein, dass sie es in die Schuhe machen, kann auch sein, dass es außerhalb der Schuhe sind. Muss ich leider sagen, war für mich in der Studie nicht ersichtlich. Mhm. Also irgendwo wird diese UV-Lampe in der Nähe der Zehenpartie des Schuhs sein. Und dann wird das Ding angeschaltet. Und dann werden die Bakterien abgetötet. Und dann wurde ein weiterer Test gemacht. Und zwar Menschen haben das getestet, wie smelly die Schuhe nach so und so vielen Minuten noch sind. Ergebnis?
Oh, experimentell.
Ja, ganz toll. Also toll, nach jeder Minute wurde sozusagen einmal geschnüffelt und geguckt, ja, das kann noch ein bisschen weiter brutzeln. Oder nee, jetzt reicht's. Also 2 bis 3 Minuten sind wohl ausreichend. Das war eine Wellenlänge 230 bis 280 Nanometer. Also es ist so UVC-Licht, kann man sagen, ist auch was, wo man nicht unbedingt reinschauen sollte. Also offene Weinkiste, musst du noch irgendwie zumachen. Aber wenn du dann die Schuhe ein paar Minuten damit bescheinst, also 2 bis 3, dann ist es besser. Das ist die Empfehlung. Nach 15 Minuten übrigens wird der Schuh sehr heiß und dann fängt er an, nach verbranntem Gummi zu riechen. Das kam auch nicht so gut an.
Mhm.
Ja, aber das wäre die Empfehlung dieser indischen Forscher zum Thema Schuhregaldesign, damit man eben gute Erfahrungswerte mit Schuhregalen hat.
Wobei ich halt Design, wie du es beschreibst, mit diesem Pappaufsteller mit einem Fragezeichen. Also es verdient jetzt nicht den Vitra-Designpreis.
Ja, aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Das ist auch das Erste, was ich denke. Wenn ich Design höre, denke ich an Ästhetik. Aber es geht tatsächlich, also Engineering Design, eher darum, wie baue ich etwas am besten, sodass quasi es nicht um die äußerliche Ästhetik geht, sondern den praktischen Nutzen, kann man so sagen. Mhm. Also, dass es einfach sinnvoll ist. So, ne? Also Ästhetik und Forschung oder Ästhetik und Schuhregaltechnik. Das ist dann der zweite Schritt.
Das noch schön zu machen.
Genau. darum geht es einfach. Ja, ein sehr, sehr schöner Preis. Die beiden waren leider nicht, konnten leider nicht anwesend sein, haben aber ein sehr schönes Dankeschreiben an den Ig Nobel, an das Preiskomitee da in Boston geschickt und es wird dann vorgelesen. Und ja, die freuen sich alle. Ich finde das immer sehr, sehr süß, weil Ig Nobel heißt ja eigentlich, was heißt es, unehrenhaft oder
unnobel.
Unnobel, genau. Und aber das ist es einfach überhaupt nicht. Also,
nee, gar nicht.
Ja. Und es ist super für die Medien wie uns, weil, oder für die, dass deren Forschung dadurch natürlich auch nochmal einen ganz großen Fokus bekommt. Weil wir das dann unbedingt alles nochmal vorstellen möchten. Herzlichen Glückwunsch nach Indien.
Weißt du, wer aber da war bei der Ig Nobel Preisverleihung?
Nee, wer? Ich habe nicht alles geguckt, deswegen.
Eine Fledermaus war da.
Eine echte?
Naja, sie hat gesprochen. Nee, weil wir haben natürlich auch noch das zweit von euch am meisten hochgevotete Thema noch mitgenommen. Und ich habe sowieso ein Faible für Fledermäuse. Warum, erzähle ich euch ganz am Ende. Was mein Lieblingsfakt über Fledermäuse ist, habe ich auch schon mal bei Fakt Up erzählt. Also wer schon länger zuhört, weiß das auch. Und zwar möchte ich mit euch auch noch über den Aviation Prize sprechen. Mhm. Also Flugwissenschaft?
Luftfahrt,
sowas, ja. Genau. Und zwar, es geht darum, ob besoffene Fledermäuse, wie sie fliegen, können sie fliegen? Können besoffene Fledermäuse fliegen und wie fliegen sie überhaupt? Und was machen sie da überhaupt alles?
Ja.
Beziehungsweise zu Englisch, Ethanol Ingestion Affects Flight Performance and Echolocation in Egyptian Fruit Bats. Ist schon eine Weile her, dass die das erforscht haben. Und der Forscher mit seiner kleinen Fledermaus-Handpuppe hat das so beschrieben. We made a party for bats. Also wir haben eine Party für Fledermäuse gemacht. Das Problem ist, they didn't like it. Und er hat sich in seiner Dankesrede auch bei den Familien bedankt, die ihre nächtliche Obsession, diese Fledermäuse zu erforschen, unterstützt haben. So, was haben sie gemacht? Sie haben den ägyptischen Fruchtfledermäusen, Rosettus aegypticus heißen die, Futter gegeben, was Alkohol enthielt. Also Früchte und Nahrungsmittel mit einem definierten Ethanolgehalt. Das ist ja wichtig immer, dass man alles genau hat. Und der Ethanolgehalt war über 1% und die Hypothese von denen war, dass eben über 1% schon toxisch oder zumindest auf jeden Fall beeinträchtigend für die Tiere ist. Die haben also diese Tiere gefüttert und dann mussten die Tiere durch einen Korridor fliegen, also einen Flugkorridor, einen geschlossenen Raum. Und da wurde dann ihre Flugleistung in Fluggeschwindigkeit gemessen und die Echolokationsrufe wurden aufgezeichnet und analysiert. So, was ist jetzt passiert? Was stellst du dir vor, was mit einer betrunkenen Fledermaus passiert? Wie fliegt sie, Sina?
Also, Fledermäuse orientieren sich ja durch Schallwellen. Ne? Mhm. Genau. Das heißt, sie messen sozusagen den Abstand, wenn sie einen Fledermausruf machen und wissen, ah, die Wand, da sollte ich jetzt nicht gegenfliegen, die ist nämlich nah. Das heißt, im besten Fall wäre es ja, dass der Alkohol das nicht beeinflusst. Aber können die den Abstand noch messen? Oder ist das wie, wenn ich mich besoffen ins Auto setzen würde und denke, ja, ja, der Baum ist weit genug weg und dann ist mein Spiegel ab oder so?
Ich sag mal so, als ich gelesen habe, was die da rausgefunden haben, dachte ich so, ja, Fledermäuse sind eigentlich auch nur kleine, betrunkene Menschen. Und zwar, die Alkohol in sich hatten, sind langsamer durch den Korridor geflogen. Sie hatten Schwierigkeiten, überhaupt die üblichen Manöver zu fliegen. Manche haben auch überhaupt aufgegeben, sind echt auf dem Weg ins, ja, sind einfach gar nicht ganz durchgeflogen. Und das ist einfach genau das, was uns Menschen ja auch passiert. Verlangsamste Reaktionszeiten und motorische Koordinationsprobleme. Und wenn wir dann die Echolokationsrufe angucken, die Fledermäuse haben praktisch gelallt. Also Frequenz und Timing sind komplett durcheinander gekommen. Weniger klar und Konsistenz. Also die neuronale Kontrolle scheint da echt aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein. Und die hatten natürlich, wie du gesagt hast, größere Schwierigkeiten, potenziell Hindernisse und Distanzen richtig einzuschätzen.
Ja, sind Fledermäuse, sorry, richtig dumme Frage wahrscheinlich, sind Fledermäuse Säugetiere? Ja, oder?
Mhm.
Also diese
Also sie legen keine Eier.
Ja. Ich dachte, es wären Fische, Entschuldigung. Okay.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage.
Stimmt, das ist eine so dumme Frage. Was soll sie denn sonst sein? Ich weiß es nicht. Ich dachte.
Du, ich verstehe es. Man hat nicht jederzeit eine Fledermaus bei sich im Schlafzimmer und weiß da so genau Bescheid.
Ja.
Also, warum macht man das? Warum macht man solche Forschung? Man hätte sich ja vielleicht denken können. Fledermäuse fressen vergorene Nahrung. Und die wollten eben dann einfach sehen, was passiert denn mit denen und was für Implikationen hat es, wenn sie da mal wieder den zu starken Schnaps in sich drin haben. Und sie wollten natürlich auch einfach sehen, wie Alkohol da genau wirkt. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, wie kommen Fledermäuse überhaupt damit klar, dass sie immer mal wieder vergorene Früchte essen? Und zwar haben wohl fruchtfressende Fledermäuse eine sehr gute Ausstattung an ADH, also an Alkoholdehydrogenase, und ALDH, also Aldehyddehydrogenase, in der Leber. Und damit können sie Alkohol schneller abbauen als Arten, die seltener vergorene Nahrung
als
essen.
Andere Fische.
Also es gibt, als andere Fische, genau. Und es gibt da Vergleichsstudien, die auch wirklich beweisen, dass bei fruchtfressenden Fledermäusen, wo die Wahrscheinlichkeit eine angegorene, ich wollte jetzt Traube sagen, aber ich weiß nicht, ob es Trauben gibt, wo Fledermäuse
Mango.
Leben. Mango, genau,
anderes, genau,
gefressen wird, dass sie damit besser umgehen können. Und tatsächlich gibt es auch die Vermutung, dass das bei uns Menschen ähnlich lief in der Evolution, dass unsere ADH-Genvarianten, die wir auch in der Leber haben, dass wir die Möglichkeit haben, Ethanol abzubauen, auch haben, weil unsere Vorfahren auch vergorene Früchte gegessen haben. Ne?
Ach,
die
krass.
Haben ja möglicherweise einfach Vorteile, weil sie mehr Energie in sich haben. Ne? Und die wissen auch, die das untersucht haben, dass diese Fledermäuse in der Wildbahn meist nur leicht angegorene Früchte fressen. Also die bevorzugen schon Früchte mit Ethanolkonzentration unter diesem 1%, was jetzt hier die Schwelle war in der Studie.
Okay, also nicht den harten Scheiß, sondern.
Genau, nicht den harten Scheiß. Und vermutlich tasten sie in irgendeiner Form diese Früchte ab und meiden auch stark vergorene Früchte, die eben ab 1% definitiv die Flugfähigkeit stark beeinflussen. ja, und jetzt noch zu meinem Lieblingsfakt, auch zu Alkohol und Fledermäusen. Und zwar haben Fledermäuse ja mit Tequila zu tun. Habe ich dir das schon mal erzählt?
Ich weiß es nicht.
Weil bestimmte Arten von Agaven werden nur von Fledermäusen bestäubt. Tequila darf ja nur aus der blauen Agave gewonnen werden. Und die blüht nachts und produziert ganz viel Nektar. Und die Bestäuber sind nachtaktive Fledermäuse. Vor allem die Langnasenfledermaus ist es. Und ohne sie gäbe es kaum genetische Vielfalt bei Agaven, weil viele Plantagen halt nur so rein durch Klone vermehrt werden. Und deswegen ist die Fledermaus ganz wichtig für das Fortbestehen der Agaven. Und deswegen gibt es auch die Tequila-Fledermaus.
So, gute Neuigkeiten für AllergikerInnen. Also es gibt ja viele Arten von Allergien, die jetzt.
Ich wollte gerade fragen, welche darf ich auch mitspielen?
Weiß ich nicht. Hausstaub, Katzenhaar, Schimmel, Pollen vielleicht auch. Genau, also es ist ja so, wenn man einen Raum betritt und dort befindet sich irgendwas, worauf man allergisch ist, eben zum Beispiel vielleicht noch Katzenhaare. Katze muss auch gar nicht unbedingt im Raum sein, ne? Aber wenn sie mal im Raum war, dann sind ja immer noch bestimmte Partikel irgendwo in der Raumluft, die eben bleiben und die Allergie auslösen können. Ne? Also juckende Haut oder Husten, kriegt schlechter Luft und so weiter. So, und ForscherInnen an der University Colorado Boulder haben eine Methode sich angeschaut, wie man diese Partikel schneller los wird oder besser gesagt, wie man diese Partikel so verändern kann, dass sie keine Allergie mehr auslösen. Und zwar wird der Raum mit UV-Licht behandelt. UV-Licht an einer bestimmten Wellenlänge ist jetzt so ein bisschen wie beim Schuhregal.
Sind das irgendwie das Thema der Folge auch?
Das Thema
ist UV-Licht,
UV-Licht,
ne?
Ja. Ist aber auch echt Zufall. Also ich habe die Studie angefangen zu lesen und dann habe ich das erst mitbekommen. So, Allergene durch UV zerstören. Also vielleicht haben schon mal einige gehört, wir haben es ja auch zum Beispiel beim Schuhregal eben gehabt, ne? UV-Licht in einer bestimmten Wellenlänge kann eben auch Bakterien abtöten, wird genutzt, um bestimmte Oberflächen zu desinfizieren. Vielleicht erinnern sich manche an Corona, an diese Epidemie. Da war das auch manchmal Thema, dass man mit UV-Licht auch bestimmte Viren kaputt kriegen kann. Genau, so. Und Allergene sind aber natürlich jetzt keine Lebewesen. Das sind halt Partikel, das sind Proteine, um genau zu sein. Also keine Lebewesen, aber Proteine mit so einer ganz bestimmten 3D-Struktur. Und bei so einer Allergie, beispielsweise Katzenhaarallergie, ne, also die Katze, ist es meistens der Speichel, auf den man allergisch ist. Ne? Also wenn dann noch so ein bisschen diese Speichelproteine, nenne ich es jetzt mal, durch die Luft fliegen, werden die vom Immunsystem erkannt, weil die eben so eine ganz bestimmte Struktur haben. Und das Immunsystem vom Allergiker oder von der Allergikerin stuft das als schädlich ein. Und das ist das Problem. das Immunsystem erkennt sozusagen dieses Protein und sagt, nee, das wollen wir nicht, das ist nicht gut, deswegen hustest du jetzt. So, der Ansatz ist also, wenn das Immunsystem dieses Protein nicht mehr erkennen würde, so könnte man ja auch ansetzen, bevor man sagt, wir müssen diese Proteine alle irgendwie loswerden, ja, dann würde auch keine Allergie ausgelöst werden. Und das ist eben der Ansatz von dieser Forschung und das will man mit UV-Licht machen. Und es hat auch ganz gut geklappt.
Mhm. Okay, Frage? Aber will man praktisch das Protein verkleiden oder will man dem Immunsystem eine Brille aufsetzen?
Nee, man will das Protein. Man will das Protein verkleiden oder, oder so modellieren, dass das Immunsystem sozusagen, ne, der Türsteher das so reinlässt, denkt, ja, du siehst nicht aus wie Katzenspeichel, du kannst durch. Also sozusagen.
Okay, gut, danke, ich habe es verstanden. Ich brauche immer so Analogien.
Genau. Deswegen haben die ForscherInnen einen riesigen Horrorraum für Allergiker gebaut, also einfach eine riesige, große, versiegelte Kammer, um das mal zu testen, wie gut das UV-Licht eben diese Allergene aus der Luft kaputt hauen kann. Also stell dir eine riesen Kammer vor, versiegelt und komplett vollgespammt mit Allergenen, mit Tierhaaren, Pollen, Schimmel, Milben, I don't know, name it.
Oh also, Gott.
Also ich habe keine Hausstaub- oder sonst was Allergie, aber wenn ich da reingehe, garantiert. Kommt auf jeden Fall mit allen Allergien wieder raus. Also Albtraumraum. Ja, und dann haben die eben ein paar UV-Lampen dort verteilt, um genau zu sein, 222 Nanometer, also UVC-Strahlung, an Decke, an Boden haben sie die geparkt und dann haben sie das Ganze mal leuchten lassen. So, und das ist genau das, was das UV-Licht macht. Es verändert sozusagen das Aussehen, sage ich mal, von diesen Proteinen. Also die sind danach fürs Immunsystem nicht mehr als das ursprüngliche Protein erkennbar. Und dann ist es nicht mehr so schlimm. Und dann haben sie eben alle 10 Minuten mal die Luft untersucht, haben sie mit Luft verglichen, die immer noch diese ganzen Allergene enthalten hat. Und nach einer halben Stunde UV-Lichtbehandlung der Raumluft waren es 20-25% weniger Allergengehalt als vorher.
Ist das also ich stelle mir jetzt vor, die Allergene kriegen alle massivsten Sonnenbrand.
Ja.
Das ist gerade meine Vorstellung davon. Ich weiß nicht, ob es eine schiefe Analogie ist, aber die sind dann so angebräunt und angekokelt, dass das Immunsystem sie nicht mehr erkennt.
Ja, dass man eine Allergie entwickelt gegen verbrannte Proteine vielleicht.
Okay, also ist es immer gut, so eine UVC-Lampe zu Hause zu haben, ja, gegen stinkende Schuhe und gegen Allergien?
Also ich weiß nicht genau, bei dem Schuhregal war das schon eine Wellenlänge. Also UV-Strahlung ist ja ein Bereich, ne? Eben Licht mit einer bestimmten Wellenlänge und es gibt halt einen bestimmten Bereich. Ne? Es gibt auch die UVA-Strahlung, die kennen wir alle, UVB, ne? Kennen wir alle das, wo die Sonnencreme irgendwie gegen schützen soll. Ne? Und wenn ich dann eben in diesen kurzwelligeren Bereich komme, dann kann es auch für uns ein bisschen gefährlich werden. Aber es gibt bestimmte Wellenlängen, die sind eben nicht so gefährlich. Also diese 222 Nanometer, um das mal als Beispiel zu nehmen. Ich weiß nicht, warum es genau 222 ist, aber ist ja schön, kann man sich gut merken. Aber genau diese Wellenlänge kommt nur an, sag ich mal, die Oberfläche. Die wird direkt von der Haut sozusagen, wenn du das auf die Haut bekommst, wird das sehr schnell schon in den oberen Schichten absorbiert. Und deswegen ist das jetzt nicht so schädlich für uns oder ist nicht schädlich, so wird es von Herstellern immer genannt. Ist aber schädlich für sehr, sehr kleine Lebewesen wie Bakterien, Viren und so weiter, weil die sind halt nicht so groß. Und auch diese Proteine kriegen dann eben sofort einen neuen Anstrich, sagen wir es mal so. Genau, bei dem Schuhregal waren das nochmal andere Wellenlängen, die da genutzt werden. Also das waren, glaube ich, bis 280 Nanometer und das kann auch nicht so gut sein. Deswegen soll das Schuhregal ja geschlossen sein und keine offene Weinkiste.
Verstehe. Ich habe mal parallel beim Bundesamt für Strahlenschutz vorbeigeguckt. Da steht auch hier Desinfektions- mit UVC-Strahlung. Gibt es übrigens für 10 Euro im Internet so eine Lampe. Geht es nicht um eine Abtötung von Bakterien oder Viren auf oder in Lebewesen. Das BfS warnt davor, UVC-Entkeimungsgeräte am Körper einzusetzen.
Ja.
Also, aber alleine, dass das mal wieder genannt werden muss, heißt auch,
soll man einfach nicht machen. Deswegen auch jetzt bitte nicht die Katze die ganze Zeit mit UV bestrahlen. Also ich glaube, es ist nicht die Lösung, um die Katzenhaarallergie komplett einzudämmen,
aber
weil sie auch nicht so tief eindringt.
Hier, ich habe zum Beispiel Freunde, wenn die jemanden besuchen, ne, sich gegenseitig, der eine hat eine Katze, dann packen die Katze mal ins Schlafzimmer, aber die Katzenhaare waren ja natürlich trotzdem noch im Wohnzimmer. Dann könnte man ja mal probieren, vorher so eine Lampe ein bisschen laufen zu lassen, damit wenigstens dieses Zimmer einigermaßen dekontaminiert ist.
Genau das ist der Vorschlag von der Studie. Also wenn man Freunde besucht, genau das Beispiel, was du gerade genannt hast, dann kann ja vielleicht die Industrie mal so praktische, also es müssten schon ein bisschen größere Lampen sein, ne, damit du eben so einen ganzen Raum auch irgendwie damit bestrahlen kannst. Kann ja mal irgendwas entwickeln, tragbar für die Hosentasche, I don't know, damit du eben den Raum dekontaminieren kannst, wenn du deine Freunde mit den 10 Katzen besuchst.
Zum Abschluss der Folge habe ich uns ein Märchen mitgebracht. Also muckelt euch ein, wo auch immer ihr seid. Vielleicht habt ihr leider auch jetzt so bescheidenes Herbstwetter wie ich gerade vom Fenster. Und zwar, es war einmal eine Professorin, die klug und fleißig war, die sich schon ihr ganzes Leben lang fragte, warum sie manche Aufgaben nie rechtzeitig beenden konnte. Sie fühlte sich oft müde, ängstlich und weniger wert als andere, obwohl ihr alle sagten, sie sei faul und müsse sich mehr anstrengen, einfach nur. Eines Tages begab sie sich zu einer weisen alten Ärztin, die ihr aufmerksam zuhörte. Nach einigen Prüfungen entdeckte die Ärztin, dass die Professorin eine unsichtbare Zauberkraft hatte, die das Fokussieren und Organisieren aber erschwerte. Ein Zauber, den die Menschen ADHS nannten. Als die Professorin den Namen hörte, fiel ein großer Stein von ihrem Herzen. Endlich wusste sie, warum sie so lange gekämpft hätte. Der Zauber hatte nun einen Namen und mit diesem Wissen begann sich Dunkelheit und Zweifel zu lichten. Sie schlief besser, ihre Stimmung hellte sich auf und die Angst wich langsam. Und so erkannte die Professorin, sie war nicht faul, sondern einfach von einem alten, missverstandenen Zauber betroffen. Und nun begann die Heilung.
Okay, und sie hat nicht gegen den Zauber Ritalin bekommen oder irgendwie sowas, ja?
Das passiert dann danach.
Okay.
Nee, also,
sehr
es geht
Märchen
um Folgendes.
Übrigens. Vielen, vielen Dank.
Ja, warum habe ich das Märchen vorgelesen? Weil ich mit dir über den Rumpelstilzchen-Effekt spreche. Ah. Und ich dachte, komm, dann verpacken wir das Ganze so. Und zwar geht es um den Effekt, dass es ein Phänomen gibt, dass allein das Benennen oder das Diagnostizieren von einer Krankheit schon einen therapeutischen Effekt haben kann. Also es bringt eben eine emotionale Entlastung und irgendwie so eine Sinnstiftung und öffnet Türen, weil plötzlich so ein Name dasteht und dann halt auch so eine Unsicherheit oder vielleicht sogar Schuldgefühle, die man hat, sich selbst gegenüber lindert. Mhm. Mir hat einfach der Name sehr gut gefallen. Ich wollte wissen, was steckt da dahinter? Ich dachte, es steckt vielleicht dahinter der Rumpelstilzchen-Effekt, dass man Wut abbauen kann durch festes Aufstampfen. Oder so?
Oder durch,
was da dahinter
durch Goldfäden, nee, wie, was falsches Märchen, oder? Ich weiß nicht. Ja.
Nee, doch. Erinnerst du dich an Rumpelstilzchen? Klar, wenn wir drüber sprechen.
Es geht. Da war doch irgendwas mit irgendwas nähen oder irgendwas spinnen. So ein,
ja,
so ein Spinnrad.
Genau. Also
und
ein Müller prahlt, dass seine Tochter aus Stroh Gold spinnen könne.
Ah ja, richtig.
Und tatsächlich hilft ihr dabei ein Männlein und es funktioniert, aber dieses Männlein verlangt am Ende erst das Kind und sie kann es nur retten, wenn sie seinen Namen errät und sie schafft es. Dann am Ende, Rumpelstilzchen heißt das Männchen. Genau, das Ganze haben sie über qualitative Interviews rausgefunden und ja, es gibt halt, ne, diese positive Seite, das finde ich irgendwie voll schön. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Placebo-Effekt einfach, ne? Dadurch, dass du dann das Gefühl hast, jemand hat eine Ahnung, ne, jemand weiß jetzt, was damit zu tun ist, kann das einfach schon, also die Erwartung einer Verbesserung kann auch schon zur Verbesserung führen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Nocebo-Effekt oder dann auch die Schattenseite, dass, ne, dann weißt du halt, was dann sein kann, kann vielleicht auch mit Angst und negativen Erwartungen und Stress verbunden sein. Aber ja. Rumpelstilzchen ist mir dennoch im Kopf geblieben. Und ich wollte auf jeden Fall noch kurz aufklären. Klar, man könnte jetzt natürlich die verschiedensten Dinge, man könnte jetzt natürlich sagen, der Dornröschen-Effekt, dass man fitter aussieht, wenn man lang geschlafen hat. Oder der, keine Ahnung, Hänsel- und Gretel-Effekt, wenn wir uns hier unseren Gedankenpalast bauen und uns Notizzettelchen überschreiben, um uns Sachen zu merken. Könnte man jetzt wild in die Märchen reingehen, hätte wirklich viel Potenzial. Aber dieses Rumpelstilzchen-Ding, da dachte ich, komm, das kennt doch jeder von uns, so dieses, ich box mal das Kissen, wenn ich sauer bin oder so. Und da gibt es wirklich, also sowohl experimentelle Studien dazu, dass dieses Venting, also einen Boxschlag schlagen, nicht unbedingt einen weniger wütend macht, sondern schon, jetzt kommen wir wieder zu dieser super nervigen Achtsamkeits-Blablabla, aber es hilft einfach besser, dass man so atmet, Timeout nimmt, läuft und gezielte körperliche Aktivität macht, ohne sich auf die Wut zu konzentrieren. Das hat mich dann schon wieder sauer gemacht, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass mein Rumpelstilzchen-Effekt in meinem Kopf nicht hilft.
Also Joggen hilft besser, um Wut abzubauen, als mit der Faust in den Boxsack.
Also wenn man dieser Forschung jetzt nachgeht und die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse nimmt, ja. Also dieser Rumpelstilzchen-Effekt ist nicht belegt, ne? Aufstampfen lindert Wut, wie es in meinem Kopf war, aber also ich habe mich dann noch mal vergewissert, warum ich Rumpelstilzchen und Wut so zusammenbringe. Und tatsächlich ist es am Ende des Märchens diese ne, die Tante errät dann ja den Namen. Und das Rumpelstilzchen ist darüber dann so wütend, dass es aufstampft und sich selbst in zwei reißt. Und das ist dann das Happy Ending.
So lieben wir Märchen, genau. Menschen werden in zwei geteilt oder Daumen werden abgeschnitten. Menschen verbrennen bei lebendigem Leib.
Love genau. It, deutsche Märchen.
Das ist schön.
Danke an der Stelle nochmal für eure Nachrichten und Abstimmung zum Ig Nobel-Preis. Vielleicht machen wir es jetzt öfter mal, euch was zur Abstimmung stellen. Das ist richtig cool. Und auch, wie gesagt, die Post lesen wir alles. Wir können nicht immer alles in die Folge aufnehmen, aber es wird alles gelesen und auch sehr viel beantwortet. Vielleicht sogar alles, ich weiß gar nicht genau. Weil wir natürlich auch ein Team im Hintergrund haben, die uns dabei helfen. Und nächste Woche gibt es eine Folge mit Charlotte und einem Gast, und zwar mit Dr. Leon Winscheid. Und das passt prima zu meinem kleinen Rant über Achtsamkeit, der mich persönlich manchmal nicht achtsam macht. Weil der beschäftigt sich auch gerade viel mit so Selbstoptimierung und so Trends. Und ich bin gespannt, worum es nächste Woche geht. Hört auf jeden Fall wieder rein. Wir hören uns also nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Sag mal, Jörg, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge der Rest ist Geschichte?
Ja, am besten würde ich jetzt eine auswählen, die du gemacht hast. Ich bin Jörg Biesler.
Und ich bin Antran.
Und zusammen hosten wir
den Deutschlandfunk Geschichtspodcast.
Der Rest
ist Geschichte.
Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Es ist auch immer wichtig zu erzählen, was hat es mit uns zu tun?
Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Und im besten Fall ist es das und nicht Faktenaufzählerei, sondern wirklich Geschichte erzählen in Geschichten.
Der Rest ist Geschichte. Jeden Donnerstag eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.